Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich darf heute ganz herzlich Georgi Mikhailov begrüßen. Verheiratet, zwei Kinder, ein Hund, ein Freund von Klartext. Er ist Experte für Turnaround, Restrukturierung und Transformation, Podcast-Host, Speaker, Dozent, Autor. Seine Karriere ist von vielen Stationen geprägt. Begonnen hat sie mit einem BWL-Studium in Usbekistan. Danach folgte ein VWL-Studium, das ihn nach vielen Stationen in der Türkei, Holland und Deutschland nach Freiburg führte. Dort hat er nicht nur sein Studium abgeschlossen, sondern lebt bis heute dort mit seiner Familie. Seit über 20 Jahren arbeitet er in seinem Traumjob als Geschäftsführer und Managing Partner bei der Unternehmensberatung für Turnaround Management, Struktur Management Partner, kurz SMP. Die Erfahrung aus seiner Leitungsfunktion bei hunderten von Restrukturierungs- und Turnaround-Projekten macht ihn zu einem absoluten Experten, wenn es darum geht, Geschäftsmodelle auf Herz und Nieren zu prüfen und hinsichtlich ihrer Wertschöpfungspotenziale zu bewerten. Ein Wechsel käme ihn für ihn auch nach dieser langen Zeit nicht in Frage. Warum? Weil er sich schon während des Studiums als Praktikant in den Spirit bei SMP verliebt habe. Und weil er mit seiner Tätigkeit als Berater ein klares Ziel verfolge. Die Vorurteile über Berater zu widerlegen und echte Wirkung zu hinterlassen, ohne dabei negative Beraterklischees zu erfüllen. Mein Gast ist überzeugt, gute Beratung muss menschlich sein. Dafür gehe er immer wieder die extra Meile, auch in Zukunft. Herzlich willkommen, Georgi Mikhailov.
Danke dir, David, für eine wunderschöne Vorstellung. Da freut man sich, ja, sowas sich anzuhören. Aber ja, es ist trotzdem, ich glaube, das klingt immer viel cooler, als es ist. Aber ich danke dir trotzdem für die schönen Worte.
Ja, sehr gerne. Ich finde das immer schön. Diese Podcast-Plattform, und die kennst du ja auch, ist einfach toll, weil man die Möglichkeit hat, mit vielen spannenden Gästen zu reden. Und ja, viele interessante Menschen haben viel erreicht in ihrem Leben. Das ist immer inspirierend.
Ja, dieser Austausch bereichert einen, ja, vor allem reißt es ein bisschen im positiven Sinne aus dem Alltag. Deswegen genieße ich das auch.
Ja, absolut, ja. Eine ganz lockere Einstiegsfrage, die mein Kollege und ich, der heute leider nicht dabei sein kann, aber immer fragen, ist so: Was geht dir aktuell so im Kopf rum? Womit beschäftigst du dich?
Boah, das ist, ich lebe so ein relativ intensives Leben, ja, das ist zwischen Projekten, Podcasts und Selbstentwicklung, das ist da, wo das Spannungsfeld permanent aufbaut. Das heißt, ich habe jetzt nach unserem Gespräch das nächste Gespräch jetzt in meinem Podcast-Studio. Und ja, da geht das Thema des Gastes durch den Kopf,
ja, gerade eben. Ja, okay. Und inhaltlich, auch so auf Arbeitsebene oder Bücher, die dich so aktuell beschäftigen, gibt es da was?
Ja, das ist bei den Büchern, ich lese ja regelmäßig alleine, um mich auf die Gespräche vorzubereiten. Und was mich jetzt sehr stark beeindruckt hat, war das Buch von meinem Gast, das Liebe Böse. Da geht es darum, warum die Menschen Verbrechen begehen. Ja, und das erzeugt gewisse Demut, wenn man das tatsächlich verstehen möchte. Und der Titel des Buches, Das Liebe Böse, zeigt auch die gewisse Diskrepanz, dass auch in jedem Menschen sowohl das Böse wie auch das Gute steckt.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ja, ich habe auch gesehen, du hast das Buch auch von Jordan Peterson gelesen oder vielleicht auch all seine Bücher. Ich bin großer Fan von ihm, habe ihn seit Jahren, gehört er zu meiner Standardlektüre, kann man auch immer mehrfach lesen. Und er hat ja quasi sein Leben damit verbracht zu studieren, wie quasi damals Nazi-Deutschland entstehen konnte, ne? Und auch noch viele andere Gräueltaten, auch gerade noch weiter im Osten oder unter Stalin. Ja, also es ist ein sehr, sehr,
auf jeden Fall. Sehr
spannender Bereich.
Vor allem in Jung genossen, der ist, glaube ich, mit 55 zu seinem Ruhm gekommen. Und da war er noch nicht so politisch und vielleicht noch nicht so religiös unterwegs. Aber das Verständnis der menschlichen Psyche, also Big Five-Modell, die Unterschiede zwischen Mann und Frau, worauf es ankommt, das war super spannend, auch für mich selbst zu verstehen, was der Sinn des Lebens ist und dass wir einen gewissen Zweck im Leben haben, um eine Bürde zu tragen und dadurch wir auch zur Erfüllung kommen. das, ich meine, man findet immer das, was man sucht. Und bei ihm habe ich viel gefunden, was ich vielleicht bis jetzt nicht explizit geformt hatte in meinem Kopf. Und der hat da sehr viele gute Brücken gebaut.
Ja, das stimmt. Ich kann dazu die Links auch gerne in die Shownotes packen. Also die Vorlesungsreihen, die er wirklich kostenlos auch auf YouTube zur Verfügung gestellt hat, die sind
Weltklasse. Gigantisch, ja.
Die sind wirklich gigantisch, ja. Genau, also unabhängig davon, was jetzt aktuell, er ist ja politisch sehr aktiv geworden, aber die wirklich alten Vorlesungen, ich glaube noch aus der seiner Zeit von in Toronto, ja, unfassbar gut. Ja, ich habe in einem Video gehört, dass du gesagt hast, alles, was du redesignen würdest, redesignst du auch permanent. Ich glaube auch gerade auf dein Leben bezogen, das passt jetzt ganz gut dazu. Was redesignst du denn aktuell?
Ich beschäftige mich mit dem zurzeit mit dem Körper. Ich habe ja zuletzt auch eine Reihe geschrieben, Body First, Business Second, weil ich sehr, sehr viele Jahre das umgekehrt gehandhabt hatte, auch wenn ich sehr viel Wert auf die Gesundheit gelegt habe. Aber jetzt merke ich, dass, wie man so schön sagt, ein gesunder Mensch hat 1000 Probleme, ein kranker Mensch hat nur eins. Dass mich da sehr bewegt und da kümmere ich mich zurzeit um viele Bereiche, die ich früher vernachlässigt habe, zum Beispiel um den Schlaf. Ja. Das sind so Themen, die mich bewegen. Ja. Ansonsten ganz normaler Job. Ich meine, ein Wandel ist ja ein permanenter Zustand von uns, von Menschen, von Organisationen. Auch unser eigenes Unternehmen ist permanent im Wandel. Und das ist auch das Gute daran. Es wird einem nicht langweilig. Ich versuche permanent aus der Komfortzone herauszutreten, um ein posttraumatisches Wachstum zu erleben. Ja, deswegen ist das, mir wird's nie langweilig und das ist alles mit einem gewissen Stresspegel verbunden.
Ja, gut, Stress ist ja auch ein gesunder Faktor. In einem gewissen Rahmen ist ja Stress wirklich.
Außer wenn es chronisch ist. Genau. Ja, das richtig. Darf nur nicht chronisch werden und solange du den Stress selbst suchst, gehört das in die Eustress-Kategorie und nicht die Stress.
Ja. Gut, das bringt mich doch gleich zu unserem ersten wirklich inhaltlichen Thema. Ihr seid oder du bist vor allen Dingen Experte für Turnaround-Management. Jetzt ist das nicht das Kernthema meines Podcasts hier, aber es wird mich trotzdem einfach mal interessieren, wenn du einen groben Abriss gibst. Was ist das denn überhaupt, dass die Hörer und Hörerinnen sich mal ein Bild davon machen können?
Ja, wir unterstützen Unternehmen in Phasen, wo man sagt ja kurz vor 12 ist oder wir sagen, wenn es ernst ist. Inzwischen arbeiten wir in den Bereichen, wo es noch nicht so eng wird und unterstützen bei den Transformationen. Wir sagen, wir kommen dann, wenn es ernst ist oder wirklich ernst gemeint ist. Und beim Turnaround geht es darum, eine Krise zu überwinden und Turnaround, also einen Ruder zu reißen und wieder die Spirale, die meistens nach unten zeigt, mit negativer Dynamik in die positive Dynamik zu übersetzen. Und wir unterstützen dabei sowohl als Berater, aber wenn es auch notwendig ist, als Managerkapazität bis zur Organstellung.
Wie sieht das dann konkret aus? Das heißt, Kunden fragen dann bei euch an, wie sie es selber nicht mehr hinkriegen und ihr fahrt dann mit einer Truppe von Menschen wirklich dann vor Ort und seid dann 24/7 da.
Genau. Das heißt, wir arbeiten grundsätzlich vor Ort, weil wir davon ausgehen, dass vor allem die Vertrauenskultur nur in Präsenz entsteht. Vor allem am Anfang ist es wichtig, dass man die Menschen in der physischen Präsenz erlebt. Und da haben wir die erste Phase Stabilisierung der Situation, dass wir dafür sorgen, dass das Unternehmen wieder handlungsfähig ist, weil meistens in so einer Krisensituation die Liquidität ausgeht und sehr eng wird. Wir unterstützen auch bei den Gesprächen mit den Finanzierern, um die Situation abzusichern. Und man muss ja immer wissen, für die Geschäftsführung ist das auch haftungsrelevante Bereiche, dass da die richtigen Juristen an Bord sind, dass da juristisch keine Fehler gemacht werden, weil die Geschäftsführerhaftung in diesem Kontext sehr, sehr teuer werden kann. Und dann haben wir methodisch ein sehr ausgeprägtes Wissen, weil wir das seit über 40 Jahren üben, wie man ein Unternehmen sehr schnell durchleuchtet und die richtigen Hebel findet, um das, was du mit dem Geschäftsmodell Redesign zu unterstützen, neu auszurichten. Das ist im Prinzip von der Konzeption und dann geht es meistens in die Umsetzungsphase, wo man ein Unternehmen zwischen 3 und 18 Monaten begleitet.
Ja, das macht ihr dann aber auch noch, also ihr setzt es dann auch um.
Ja, dann ja. 80-90% unserer Konzepte werden auch von uns mit umgesetzt.
Ja, ja,
was dazu führt, dass wir nicht für die Schublade arbeiten, sondern tatsächlich auch Mitverantwortung tragen. Und das erzeugt ein sehr, sehr hohes Gefühl der Verantwortung für das, was man in schönen, bunten Folien übersetzt.
Ja, ja. Geht mir genauso, auch wenn ich jetzt nicht Turnaround-Management mache, aber ich mag die Projekte deutlich lieber, wo ich auch in der operativen, also in der tatsächlichen Umsetzung mit involviert bin. Also wo ich Strategie und Umsetzung gleichzeitig mitmachen muss, weil das, was ich erzähle, muss ich auch, dafür muss ich auch gerade stehen können.
Ja, und auch aus der menschlichen Perspektive ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Man möchte Gestalten schließen und Folien sind zwar schön, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass du die Wirkung spürst und die kannst du nur in der operativen Ebene spüren.
Ja, jetzt wirklich rein von der Umsetzung, wenn es kurz vor 12 ist, so wie du sagst, kriegt ihr dann so eine Art Prokura wirklich oder seid ihr einfach direkt beim obersten Management
aufgehängt? Gibt unterschiedliche Ansätze. Wir können auch direkt in die Organschaft gehen, aber das ist ja nicht unser präferierter Weg. Dafür gibt es Menschen, die das absolut professionell betreiben. Wir haben einfach nicht die Kapazität, auch manageriale Unterstützung zu liefern. Aber wir können die richtigen Hebel ansetzen. Wir wissen, wo man sucht, wie man kommuniziert, weil für viele Unternehmen ist das gar kein normaler Zustand, eine Krise zu bewältigen. Häufig sind exogene Faktoren, die man vielleicht übersehen hat und wo man dann handeln muss und wie man handelt und welche Stolpersteine man dabei vermeidet, dafür sind wir da.
Hm. Ja. Gibt es auch Aufträge, die ihr ablehnt oder ablehnen würdet?
Ja, und das sind, ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir menschlich mit der Geschäftsführung nicht zurechtkommen, weil das ist ein hochsensibles Umfeld. Es geht um sehr viel um Vertrauen. Und da musst du mit den Menschen auskommen. Und am Anfang schenkst du Vertrauen und du bekommst sehr viel Vertrauen geschenkt. Aber wenn du schon im Kennenlerngespräch das Gefühl hast, hier wird es nicht funktionieren, dann ist ein Nein ist häufig der kleinste Schmerz.
Ja. Hm, ja. Welche Faktoren gibt es noch, die ihr da so als Maßstab anlegt, jetzt neben dem Vertrauen?
Wir sind ja dafür da, um eine Insolvenz zu vermeiden. Deswegen, wenn wir das Gefühl haben, hier wäre Insolvenzverwalter schon besser zu empfehlen, dann empfehlen wir lieber einen Insolvenzverwalter, als uns selbst da mit einzubringen, wohl wissen, dass in 2 Wochen man sowieso Insolvenz anmeldet. Man verdient zwar Geld, aber das ist nicht das, was unser Versprechen ist.
Ja, ja. Ja. Was waren so, wenn du da Einblicke geben kannst, so die, was soll ich sagen, so die absurdesten Situationen, die ihr da mal erlebt habt beim Kunden?
Im Kennenlerngespräch oder im...
Ja, egal, also Situationen, die dir im Kopf geblieben sind jetzt nach 20 Jahren SMP, boah, wo ihr heute noch drüber redet.
Gibt's so viele solche Geschichten. Ja. Ich hatte mal ein Kennenlerngespräch gehabt bei einer Private Equity, wo die vor unseren Augen den Geschäftsführer so zur Sau gemacht haben, dass wir gesagt haben, da möchten wir nicht mitwirken. Ja, das passt nicht. Ja. Da sind so Themen, wo ich sage, das muss nicht sein. Ja. Das ist ja etwas Internes. Und wenn man schon so etwas vor dem Berater austrägt, will ich nicht wissen, wie das hinter geschlossenen Türen abgeht. Und da möchte ich nicht ein Teil von so einem Spiel sein. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, weil das Leben ist ja doch sehr, sehr schnell vorbei und ich möchte schon trotz des Stresses eine gewisse integre Freude am Leben verspüren.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Was ist deiner Meinung nach so der größte Irrtum über gute Beratung?
Größter Irrtum über gute Beratung? Vielleicht, was ist der größte Irrtum über Beratung? Weil gute Beratung ist vielleicht gar kein Irrtum dann.
Ich glaube, gut, was da draußen als gute Beratung aufgefasst wird, aber was vielleicht gar keine gute Beratung ist. Aber genau, fangen wir erstmal an mit, was ist der größte Irrtum über Beratung?
Ja, die Frage ist, das größte Problem viele Berater, dass sie zwar sagen, dass die Kunden zentriert sind, aber am Ende des Tages deren einziges Ziel ist, die eigene Umsatzmaximierung beim Kunden Und nicht, weil Menschen irgendwie böse handeln, sondern weil deren Entlohnungs- und Steuerungssysteme darauf abstellen. Das heißt, da geht es darum, den Auftrag maximal auszuweiten und auszubauen. Und wenn du so ein Steuerungssystem hast, führt es dazu, dass deine Motivation in eine andere Richtung geht, als es vielleicht für den Kunden wichtig wäre. Ja, und das ist, glaube ich, systemisch ein Fehler, der immer wieder gemacht wird. Der zweite Punkt, vielleicht Skin in the Game zu haben, das heißt, dass der Berater auch den Erfolg spürt oder auch Misserfolg spürt. Und das ist häufig nicht der Fall, weil was mit den Folien passiert, hat man selten Einfluss. Und der menschliche Umgang mit dem Kunden, das ist, glaube ich, auch, wo sehr viele Fehler gemacht werden. Ja, die Arroganz und diese Vorurteile, die kommen ja irgendwo her.
Ja. Hm. Ja. Ja, ich unterscheide gerne zwischen Beratung und Dienstleistung. Wird ja meistens alles gerne in einen Topf geschmissen. Dienstleistung ist ja meistens eine verlängerte Werkbank, ne, dass man etwas für den Kunden tut, was er selber nicht tun kann oder weil er die Kapazitäten dafür nicht hat. Das hat für mich nichts mit Beratung zu tun. Mhm. Und dann gibt es eben Beratung, wo man dann einerseits nochmal unterscheiden kann zwischen den Folienbastlern, die halt einfach nur ihre Konzepte beim Kunden abladen und dann eben noch die Beratung, die dann aber auch tatsächlich operativ dafür einsteht, das, was sie da verzapfen, das auch wirklich umzusetzen. Ja, das ist dann so dieses Dreigespann.
Aber auch eine Beratung funktioniert nur dann, wenn du ein Rückgrat hast, Nein zu sagen. Und den Moment, wo du kein Rückgrat vorweist, mutierst du zum Dienstleister, David. Und das ist die Frage, wie viele Berater wirklich ein Nein aushalten. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der unterschätzt wird.
Ja, nicht nur auf Seiten der Berater, sondern auch auf Unternehmensebene ist ja die Frage, gibt es einen Kriterienkatalog oder gibt es überhaupt ein Matching, um sich zu überlegen, will man diesen Auftrag annehmen oder nicht? Ne, also was wollen wir machen? Was wollen wir nicht machen? Wofür wollen wir einstehen? Wofür wollen wir nicht einstehen? Wo ist eine Grenze, die wir setzen, wo wir dann auch gegenüber dem Kunden ein klares Nein äußern? Erlebe ich selten.
Eindeutig. Das ist ja immer die Frage, die wir stellen. Was ist das Zielbild des Ergebnisses, weil ein Berater hat ja kein Produkt. Er hat nur viele Versprechen, Referenzen und vielleicht Methodik. Aber am Anfang des Projektes muss man die Frage stellen, was ist das Zielergebnis im Idealformat? Wie kann man das greifen? Wenn man das definiert, kannst du retrograd abschätzen, ob du das liefern kannst oder nicht. Ja. Und das ist das, was wichtig ist. Und alleine diese Frage, wie möchte ich mein Ergebnis greifen, was sollte dieses Ergebnis sein, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung für viele Kunden. Weil wenn die sagen, wir wollen, dass es uns besser geht, das ist schwierig zu greifen.
Ja, das konkret runterzubrechen und auch wirklich plastisch handhabbar zu machen, ne? Dass es auch in irgendeiner Form messbar wird, ne? Dass man sagt, gut, woran erkennen wir denn nachher, dass es besser geworden ist? Konkret, Verhalten, Situation.
Zum Beispiel, Margen, oder wie sieht das Produkt der Konzeptphase aus? Ja, was ist das? Sind das 20 Folien, wo ein klarer Fahrplan steht? Oder ist das Beschreibung der unserer Nordstern-Geschichte? Wo wollen wir in 5 Jahren sein? Was ist das? Ja, das ist so die Frage, die man am Anfang im Rahmen der Auftrags Klärung und da unterscheiden zwischen der Absichtsintention und Auftragsklärung, weil Auftrag ist das, was man aus der Absicht heraus formuliert. Und manchmal ist es wichtig, die Absicht zu verstehen, um den Auftrag besser greifen zu können.
Ja. Aus meiner Erfahrung, das habe ich in meinem Podcast auch schon mehrfach gesagt, habe ich den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren viel, viel weniger Zeit dafür aufgewendet wird. Also die Leute nehmen sich keine Zeit, um eine saubere Auftragsklärung zu machen. Also lieber am Anfang viel Zeit reinstecken, um klar zu sein, was eigentlich erreicht werden soll, um dann auf eine Lösungsfindung zu gehen. Da gibt es ja den berühmten Spruch von Einstein, glaube ich, ne, der gesagt hat, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, für ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten probieren, das Problem zu verstehen und dann 5 Minuten das Problem zu lösen. Jetzt werdet ihr gerufen, wenn es wirklich brennt. Könnt ihr euch diese Zeit denn dann nehmen oder kommt da dann auch diese Intensität her, weil ihr dann wirklich lange, lange Tage habt, um das möglichst schnell auch greifbar zu machen.
Ja gut, bei so einem klar umrissenen Problem wie Krisenabwendung und Krisenüberwindung, das ist einfacher zu greifen. Aber wenn du jetzt eine Transformation einleitest, sagen wir, wenn es noch nicht so brennt, was wünschenswert ist, weil du da die größeren Handlungsspielräume hast, dann ist es sinnvoll, sich Zeit zu nehmen. Im ersten Schritt in eine Turnaround-Phase geht es darum, das Unternehmen zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass man handlungsfähig ist. Und die Spielräume sind meistens deutlich eingeschränkt. Das bedeutet, du arbeitest unter einem anderen Zeit- und vielleicht sogar Handlungsdruck bzw. Handlungszwang.
Dann werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf das Thema Geschäftsmodell Redesign, bevor wir dann auch noch mal Richtung SMP schauen. Würde mich freuen, wenn du da ein bisschen Einblick geben könntest, ein bisschen in den Methodenkoffer oder in die Ansätze, die du oder die ihr auch gerne nutzt.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja unseren eigenen Geschäftsmodellansatz, der im Wesentlichen aus 5 Dimensionen besteht, die wir auch redesignen, je nachdem, wo der Handlungsbedarf am höchsten ist. Und das ist so eine Wertschleife, die wie ein Unendlichkeitszeichen gestaltet ist. Und es beginnt alles mit sogenannter Wertpositionierung. Da wird die Frage beantwortet, was unterscheidet uns bei der Mehrwerterbringung vom Markt und vom Wettbewerb? Dann daraus entsteht, wenn wir wissen, was uns unterscheidet, entsteht das Wertangebot. Was bieten wir an wen an? Und wie schaffen wir da den maximalen Wert zu erzeugen? Daraus folgt die Wertschöpfung. Wie entsteht dieser Wert? Wie wird das gestaltet? Worauf kommt es auch an? Ja, das ist Operation-Seite. Und dann schließt sich diese Unendlichkeitsschleife mit dem 4. Baustein, mit der Wertabschöpfung. Wie maximiere ich meine Zahlungsbereitschaft? Und wie schöpfe ich die ab? Oder Pricing mit anderen Worten. Das ist da, wo eigentlich am meisten zu holen ist und wo man am wenigsten den Fokus legt, weil man vielleicht auch Angst hat, mit den Preisen zu hantieren und damit sehr viel Schaden anzurichten oder weil man das einfach noch nicht gelernt hat. Und in der Mitte von dieser Wertschleife ist sogenannte Wertdisziplin, die diesen Wertstrom und Wertfluss aufrechterhält. Das ist das Management, Steuerung, Innovationsführung, solche Themen. Und jede dieser Dimensionen hat eine Daseinsberechtigung, aber wenn die Wertpositionierung nicht passt, das heißt, wenn du dich nicht vom Markt unterscheiden kannst in der Mehrwerterzeugung, dann bleibt dir nur ein einziger Faktor und das ist einfach über den Preis zu konkurrieren. Und in dem Moment, wo du über den Preis kommst, dann verlierst du auf mittlere Sicht. Kurzfristig vielleicht noch nicht, aber mittelfristig wirst du die Marge irgendwann komplett verlieren und dann ist es manchmal auch zu spät für eine Turnaround-Lösung.
Ja. Ist das nicht ein Grundproblem von vielen, vielen Beratungen da draußen heutzutage?
Das ist Grundproblem von vielen Unternehmen, dass sie zu wenig Differenzierung haben, dass man in eine so Commodity-Falle oder Isomorphismus-Falle landen. Es gibt eine klare Tendenz, vor allem unter Druck, das Unternehmen sehr, sehr stark zu Mitte tendieren, weil man dadurch der Masse folgt und durch Best Benchmarking, Best Practices, Abwerbung von gleichen Managern hast du irgendwann eine sehr Vereinheitlichung des Unternehmens im Kontext des Branchenvergleichs. Also du hast irgendwann so eine gaussische Normalverteilung, wo fast alle in der Mitte sind und die Unternehmen sich unglaublich ähneln. Und wenn sie sich ähneln, bleibt dir nur der Preis. Und um diese Isomorphismusfalle zu überwinden, musst du anders sein. Ja. Originell, originär. Und deswegen ist für uns der differenzierende Mehrwert ist mit Abstand der wichtigste Erfolgsfaktor bei einer Unternehmung. Und wenn man diesen Mehrwert nicht findet, wird man irgendwann auch verschwinden. Und die meisten Unternehmen hatten diesen differenzierenden Mehrwert. Sonst würden sie nicht 100, 200, 300 Millionen Euro Umsatz machen. Irgendwann kippt der, weil die entweder kopiert werden oder einfach von der Technologie überholt.
Ja. Ich habe vor Jahren auch mit sehr großer Freude die Bücher von Stefan Mehrath gelesen.
Ja.
Und auch die
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen.
Genau, richtig, ja, aber die, es gibt ja auch eine IKS heißt es, glaube ich, ne? Die Strategie gerade für kleine
Engpass-Strategie,
genau. Und da war ja, so habe ich immer verstanden, der Punkt, dass man gerade im Anfang natürlich sehr, sehr spezialisiert sein sollte. Ich glaube, gerade so bis 40, 80 Millionen kann man das, glaube ich, ganz gut spielen. Und dann wird man mehr oder weniger gezwungen, sich auch ein bisschen breiter aufzustellen. Ne? Und die Tendenz sieht man in größeren Unternehmen, dass sie auch natürlich ihr Portfolio weiter aufmachen, breiter aufstellen.
Aufblähen.
Weil halt in dem einen, genau, aufblähen. Genau, um dann auch weiter wachsen zu können, weil man in einer ganz spezialisierten Nische ist, glaube ich, dann das Wachstum schon auch begrenzt. Also man wird ja sozusagen gezwungen dadurch, sich breiter aufzustellen.
Ja, das ist diese engpasskonzentrierte Strategie, davon halte ich auch sehr, sehr viel, weil es am Ende des Tages darum geht, dass du scharf positioniert sein solltest. Und zum Beispiel sagt man ja, die scharfen Nägel gehen besser in die Wand rein als stumpfe. Ja. Oder versuch 7 Nägel zusammen auf einen Schlag in die Wand reinzuhauen. Das wird ein bisschen schwieriger. Und da, ich bin fest davon überzeugt, auch wenn du sehr eng positioniert bist, entstehen so viele Chancen, wo du aus deiner Positionierung heraus auch wachsen kannst. Das heißt, diese Marktbegrenzung ist vielleicht ein bisschen Märchen, weil wenn du alle Hidden Champions in Deutschland anschaust, die sind alle meistens sehr, sehr gut und scharf positioniert, vor allem die Erfolgreichen. Und die machen keine 80 Millionen, die machen mehr.
Ja, und okay.
Das ist meine Antwort drauf.
Ja. Was ist der klare Differenzierungsfaktor bei S&P?
Ja, ich glaube, Methodik, ja, und unser Weg, das Unternehmen zu führen, das ist, sowas gibt es in der Form im Markt vermute ich nicht, vielleicht auf jeden Fall, ich kenne nicht viele Unternehmen, die das machen, dass wir unsere gesamte Steuerung auf eine einzige Kerngröße abgestellt haben, nämlich auf die Weiterempfehlungsrate unserer Kunden. Und das ist das, was uns unterscheidet.
Okay, ja, das ist spannend. Dann machen wir doch da gleich mal den Schwenk dazu. Ja, war das schon immer so oder habt ihr euch erst in den letzten...
Das waren die letzten 10, 12 Jahre die Entwicklung. Das ist, wo wir das Unternehmen redesigned haben. Und du hast ja schon davor erwähnt, dass die letzte Amtshandlung war die Abschaffung der individuellen variablen Vergütungskomponente, die wir in Fixgehalt überführt haben, um den Menschen nicht die falschen Anreize zu geben, um eigene variable Komponente zu maximieren, dem Kunden etwas zu verkaufen, was der Kunde nicht braucht.
Ja. Woher kam der Gedankenanstoß oder der Sinneswandel, das jetzt zu machen?
Ja gut, wir waren schon immer ein bisschen anders unterwegs und du hast ja die Kultur erwähnt. Und irgendwann haben wir auch für uns beschlossen, dass wir nicht nur an Menschen werkeln, sondern auch an den Systemen. Und ich bin auch sehr, sehr großer Fan von Reinhard K. Sprenger. Also ich weiß nicht, ob du das Buch Mythos Motivation gelesen hast, sehr empfehlenswert. Und da geht es im Prinzip auch darum, dass man den Menschen deutlich mehr Vertrauen schenkt. Und unsere Aufgabe als Führung ist nicht, die Menschen zu motivieren, sondern die Menschen nicht zu demotivieren. Und das ist das, was wir anstreben, was wir vor Augen haben. Deswegen versuchen wir, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Menschen sich maximal entfalten und ihre eigene Selbstwirksamkeit mit dem größten Potenzial erreichen.
Ja. Ich glaube, du hattest mir mal gesagt, Sprenger ist eine Art Mentor für dich, ne? Mhm. Also
ja.
Habt ihr regelmäßig, also er ist noch dein Mentor tatsächlich.
Ja, und wir haben auch, das ist glaube ich der einzige Gast, der zweimal bei uns im Podcast war. Ja. Ah ne, Professor Busch war auch zweimal. Ja. Den mag ich auch sehr. Das ist, aber der Dr. Sprenger, ich halte extrem viel von ihm. Er polarisiert, er macht auch bewusst den Fokus auf Systeme, aber Menschen sind natürlich auch extrem wichtig, vor allem in einer Beratung, wo Walking Assets das Asset darstellen. Ja.
Ja. Ja, wir hatten ihn auch Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres im Podcast. Und ja, es ist immer wieder eine Freude. Er ist da sehr klar, sehr deutlich, genau, polarisierend, das stimmt. Und seine Bücher sind generell eine Bereicherung.
Kann ich auch nur sehr empfehlen.
Ja. Habt ihr, oder welche Veränderung habt ihr denn dann gespürt, nachdem ihr umgestellt habt?
Zuerst,
also von Boni weg.
Ja, wir wurden ein bisschen belächelt, glaube ich, dass wir so einen Schritt gewagt hatten. Aber
von wem? Von allen Mitarbeitern?
Vom Wettbewerb, weil das ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt in der Beratung, so etwas zu machen. Aber das Wachstum gibt uns recht. Das entwickelt sich und wir haben vor allem die Transaktionskosten im Unternehmen massiv gesenkt. Wir haben keine Zielvereinbarungen. Wir haben keine Halbjahresran an die, an Ausfüllen der irgendwelchen Benotungen und keine Ahnung was. Das ist so, was man in einer normalen Beratung hat. Die Transaktionskosten sind massiv reduziert worden.
Ja. Jetzt, ich bin ja selber in der Beratung unterwegs und ich will das jetzt den Kollegen nicht allen unterstellen, aber es ist ja schon auch eine Branche, in der das Gehalt und der Titel ja eine Art Status darstellt. Sind dadurch dann auch einfach viele gegangen bei euch?
Aber wir haben das ja dann bei euch nicht mehr kriegen? Wir haben die Gehälter ja nicht reduziert, wir haben die Gehälter erhöht.
Okay, aber es gibt ja, nach welchen Kriterien messt ihr dann sozusagen die Leistungsbereitschaft oder nicht? Woran entscheidet ihr, ob jetzt jemand eine Gehaltserhöhung verdient hat oder nicht?
Die Performance auf den Projekten.
Und das entscheidet der Kunde?
Nee, das entscheidet auch ein Projektleiter mit dem Partner und über die Projektleiter entscheiden die Partner. Weil die Leistung auf dem Projekt kann man spüren, sehen und wir haben trotzdem ein klares Vorwert, Back, ja, und nicht Feedback, sondern alles ein bisschen vorwärts gerichtet, was man anders gestalten kann, um noch besser zu performen und wo man vielleicht noch was lernt. Und wir sind grundsätzlich stärkenorientiert und wenn die Schwächen da sind, dann muss man dran arbeiten, aber es ist selten so, dass du durch Vermeidung von Schwächen eine exzellente Leistung erreichst. Wenn du aber die Stärken stärkst, dann kannst du Außergewöhnliches leisten. Das ist im Fokus bei uns. Und ich meine, du weißt ja selbst als Berater, du kannst nach 2 Monaten auf dem Projekt, weißt du, wer super performt und wer nicht. Ja, das, dafür brauchst du keine variable Komponente im Gehalt, ja, sondern du musst führen und nicht dein Gehaltssystem führt die Menschen, sondern du führst die Menschen. Und das heißt, man muss mehr führen, man muss mehr unangenehme Gespräche vielleicht leisten, weil du nicht sagen kannst, ich sage ihm nichts, der wird sowieso das im Geldbeutel spüren und das ist unfair, vielleicht sogar feige. Ja.
Ja. Ich frage deswegen einfach ein bisschen kritisch nach, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn das jetzt natürlich eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wissen, dass dann natürlich die soziale Komponente Richtung Projektleiter, Projektleiterin eine größere Bedeutung bekommt. Ne? Wenn ich weiß, dass der oder diejenige über mein Gehalt entscheidet, dann kann ja natürlich so ein informelles schon fast, ich muss mich da jetzt irgendwie beweisen, entstehen.
Aber das hast du immer, David. Ich meine, wo haben Projektleiter keinen Einfluss auf Beurteilung des Teams? Und in dem Moment, wo du das hast, hast du automatisch diese soziale Komponente plus wir als Partner haben eine relativ hohe Präsenz auf dem Projekt. Und das ist, wie erleben das ja. Wir schweben nicht nur drüber, sondern wir sind auch im Projekt selbst.
Ja. Ja klar, das hat man überall. Ich habe auch bis heute nicht das perfekte Gehaltsmodell gefunden. Ich glaube, das Einfachste und Fairste ist das direkte Vier-Augen-Gespräch, also dass man einfach weiß, an wen man sich wenden kann, mit dem man diskutieren kann. Aber man probiert es natürlich trotzdem, oder ich habe viele Firmen kennengelernt, die probieren, es zu objektivieren, ne? Wo es einfach eine objektive Kriterienliste gibt, wenn du das und das erfüllt hast, meinetwegen jetzt dann hast halt so und so viele 100.000 Euro Umsatz gebracht für die Firma, dann wirst du halt dann eine Stufe befördert, ne?
Das machen wir nicht, weil das dazu führt, dass du dem Kunden alles Mögliche eindrehst, um die Beförderung zu erzwingen. Und das geht nicht. Und vielleicht der zweite Aspekt, der bei uns ein bisschen anders ist, Das kennst du vielleicht auch, dass man versucht immer, den absolut Besten zu befördern, ja, gegen die anderen. Derjenige, der sich durchgesetzt hat, wird befördert, was dazu führt, dass du eine relativ giftige Atmosphäre hast, weil man alle anderen als Wettbewerber um die einzelne Position betrachten. Bei uns ist es so, dass wir keine Planstellen haben. Wenn wir drei sehr gute Leute haben, lassen wir die nicht gegeneinander antreten, damit nur eine überlebt, sondern wir befördern alle drei. Und dann betrachten sie sich nicht als Gegner, sondern als Team. Und das ist ein großer Unterschied, dass der das Verhalten der Menschen massiv beeinflusst.
Ja.
Das sind solche Themen, die uns für uns viel bedeuten.
Ja. Welche Sachen würdest du sagen, macht ihr noch anders als andere Beratungen?
Das waren jetzt, glaube ich, ein paar sehr, sehr viele wesentliche Themen. Dann, was wir anders machen, viele arbeiten vom weißen Blatt Papier. Ja, und sind sehr kreativ bei der Ausgestaltung der Themen. Wir sind extrem effektiv, weil wir meistens sehr wenig Zeit haben und wir greifen auf einen Baukasten, der ist wirklich sehr, sehr methodisch ausgereift. Da wir das schon so lange machen, können wir auf so viele klare Methoden zurückgreifen, dass wir dem Unternehmen innerhalb von 8-9 Wochen tatsächlich einen Mehrwert leisten können und ja, ich würde sagen, Faktor 10 auf unsere Kosten einbringen. Das ist halt ein Riesenvorteil.
Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, du verantwortest ja auch die Methodenweiterentwicklung intern, oder du bist sozusagen da in der methodischen Exzellenz unterwegs.
Ja.
Was heißt das? Von welchen Methoden reden wir da?
Ja, konkret? Das sieht man auch an den Büchern, dass wir das verschriftlichen, was wir in der Praxis entwickeln. Und zum Beispiel, wir haben das letzte Buch, das rauskam, war zu der Umsetzungskompetenz. Das ist auch im Campus Verlag erschienen. Das haben die Kollegen sehr, sehr erfolgreich entwickelt und umgesetzt, auch mit Professor Strauß. Und das ist das, was wir möchten. Die Methoden, die sich bewähren, dass wir die auch in ein Produkt gießen, das wir auch in einem Buch verkörpern können. Ja, und dann ist das für uns eine Herausforderung, etwas, das implizite Wissen explizit darzustellen. Mhm. Und dadurch kannst du viel einfacher auch eigene Mitarbeiter heranführen, wenn sie ein Buch in die Hand bekommen und da steht schon, wie man das macht, ja. Das sind so Aspekte, die wichtig sind. Und wenn du jetzt unsere Bücher anschaust, ich glaube, da sind nicht sehr viele Unternehmensberatungen in unserer Größe, die über so viele Bücher verfügen zu der Methodik. Das ist zum Beispiel vielleicht ein Unterschied, der greifbar ist und nicht nur auf dem Geschwätz basiert. Was vielleicht wir anders machen, wir bekennen uns zu unserem Ergebnis und sind 20-30% unseres fixen Honorars werden variabilisiert und auf die Zufriedenheit des Kunden abgestellt. Der Kunde entscheidet nach seiner Zufriedenheit, wie viel er uns von unserem Honorar auszahlt. Mhm. So, und das sind unsere Skin in the Game.
Ja, das ist gut.
Und das ist bewusst nicht an irgendwelche Kennzahlen gebunden. Ansonsten würden wir nur diese Kennzahlen vor Augen haben. Und vielleicht ist das auch verführerisch, das Richtige zu vermeiden, um die Kennzahlen zu erreichen.
Ja. Jetzt hast du, ihr habt viel über Methoden gesprochen. Kannst du da ein, zwei konkrete Beispiele mal geben? Also was sind so ein, zwei Methoden, die ihr wahrscheinlich oft oder regelmäßig bei Kunden anwendet?
Wo wir extrem große Aha-Effekte erreichen, ist zum Beispiel, wenn das Produkt Marktsegmentierung, das ermöglicht dem Kunden eine absolute Transparenz über sein Produkt- und Kundenportfolio auf EBIT-Ebene zu bekommen. Das heißt, wir können eine Art Schachbrett entwickeln, wo du die Verbindungen zwischen Kunden und Produkten hast und sagen kannst, mit welcher Produkt-Kundengruppen-Kombination du Geld verdienst und mit welcher Produktgruppenkombination du Geld verlierst auf EBIT-Ebene. Mhm. Und wir arbeiten mit Activity-Based Costing, das heißt, wir können da auch den gesamten Bereich der Verwaltung der indirekt produktiven Kosten verursachungsgerecht erfassen und einzelnen Segmenten zuordnen. Dadurch entsteht nicht nur eine gläserne Fabrik in der Verwaltung, wo man weiß, was die Menschen tun und was es kostet, was sie da tun, sondern wir haben auch die Transparenz im Produktkundenportfolio. Und das ist so zum Beispiel Methodik, die uns seit 40 Jahren begleitet und immer noch, obwohl das schon so alt ist, aber immer noch exzellente Ergebnisse liefert.
Ja, ja. Das erinnert mich jetzt gerade an, also liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das Buch gerade lese. Ich lese gerade die dritte Dimension des Organisierens von Martin Pfiffner, also VSM, Viable System Model. Da geht es am Anfang auch eben stark darum, erstmal die eigene Kundensegmentierung, Marktsegmentierung herauszuarbeiten, ne, um dann daraus abzuleiten, wie eigentlich der Laden organisiert sein sollte.
Genau, also Sprenger würde sagen, man denkt nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Ja.
Genau, du holst das Markt in und den Unternehmen. Das ist die Übung.
Genau.
Ja, genau. Ja. Ja, spannend. Ich weiß ja, dass du auch viel oder zumindest Kontakt mit der Systemtheorie hast. Welche, also ich nenne das ja immer, das ist wie so eine Art Brille, durch die ich halt auf die Welt blicke. Habt ihr euch bei SMP auch auf irgendwie eine Brille geeinigt, auf die ihr auf Unternehmen schaut, oder seid ihr da sehr breit aufgestellt? Also gibt es neben der Systemtheorie, BWL, VWL, ich weiß nicht.
Alles ich mögliche. Muss gestehen, ich verstehe die Systemtheorie nicht in der Tiefe, sondern das ist, ich kann auch Luhmann nicht lesen in der Form. Da gibt es
schwierig.
Experten dafür, da bin ich ja wirklich ein absoluter Laie, aber da folge ich dem Sprenger in diesem Kontext, ja, dass das System das Verhalten der Menschen beeinflusst.
Ja.
Und du brauchst Menschen, die zu deinem System passen, deswegen kommt es auf die Passung drauf an. Aber dieses Verständnis, dass die Verhältnisse, das Verhalten der Menschen prägen, das ist das, was uns wichtig ist. Und deswegen, wir betrachten nicht nur den Menschen in einer Organisation so, und sein Verhalten, sondern betrachten, was hat sein Verhalten beeinflusst. Und das sind so Punkte, die für uns eine Rolle spielen. Das ist die Brille, durch die wir schauen. Aber ich bin da absolut kein Systemtheoretiker, sondern sehr, sehr, ich würde sagen, gesunder Menschenverstand bezogen auf die Systeme, mehr nicht. Ja, das ist, ich habe mit Herrn Eidenschink gesprochen, das ist eine Koryphäe, da bin ich so weit weg davon, von seinem Wissen, das ist absolut abgefahren.
Ja, man muss ja auch nicht auf allen Spielfeldern dann der Meister sein. Dafür ist es ja gut, dass es die Spezialisierung gibt.
Haben wir darüber gesprochen. EKS sagt, du musst deine Stärken stärken und du kannst nicht zu viele Stärken haben. Entweder bist du ein sehr guter Marathonläufer oder du bist ein guter Sprinter, weil unterschiedliche Muskelgruppen beansprucht werden. Die sehen auch unterschiedlich aus, die Menschen, die sprinten und die Menschen, die Marathon laufen. Ja. Sehr augenscheinlich.
Ja. Das ist da auch nochmal eine schöne Überleitung zum letzten Block. Und zwar, genau, ich möchte ein bisschen mit dir auch über deinen Podcast noch reden. Da geht es ja auch viel um Persönlichkeitsentwicklung. Du redest viel über Themen, die jetzt erstmal nicht direkt was mit dem beruflichen Kontext zu tun haben, was ich sehr spannend finde. Aber jetzt mal eingestiegen beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was würdest du denn sagen, was sind deine Stärken? Welche Stärken hast du gestärkt in den letzten Jahren?
Ich glaube, ich habe noch mehr verstanden, was Selbstverantwortung bedeutet und Selbstwirksamkeit. Und ich habe mich sehr stark mit dem Thema Stoizismus beschäftigt und diese Art der Brille, die es ermöglicht, vielleicht deutlich stoischer durchs Leben zu gehen und nicht gleichgültiger, aber gleichmütiger, das hilft mir sehr. Und eine der wesentlichen Aufgaben von Stoizismus ist Flourishing, quasi die Entfaltung des eigenen Potenzials und lebende Tugenden. Das ist das, was mir Freude bereitet. Und ich versuche auch, mich selbst zu entwickeln. Das passt sehr, sehr gut zu diesem Konzept. Und der Podcast ist nichts anderes als eine Ganztagsschule des Lebens, gepackt in extrem ausgeprägtes Wissen meine Gäste. Und durch die Vorbereitung darauf kann ich einfach dieses Potenzial und auch Impulse am besten verinnerlichen.
Ja. Für die Hörer und Hörerinnen, vielleicht magst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was die Stoiker ausmacht. Was macht den Bereich der Stoizismus aus?
Ich glaube, im Wesentlichen sagt Stoizismus, dass du zwischen Dingen unterscheiden solltest, die du beeinflussen kannst, und den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, und dass du dich fokussierst auf die Dinge, die du in deinem Handlungsgriff hast, ja, weil es bringt dir nichts, sich über das Wetter aufzuregen, sondern es geht darum, was du ändern kannst im Leben, und dein Fokus sollte genau darauf gelegt werden. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Die zweite wichtige Erkenntnis: zwischen dem Reiz und Reaktion liegt deine Verantwortung, so zu reagieren, wie du das für dich günstig erachtest und nicht wie deine Emotionen dich zwingen, ja, bewusster zu leben. Das sind so ein paar Prinzipien, die vollkommen ausreichen, um damit zu arbeiten. Und auch die Selbstverantwortung ist auch so eine Säule von Stoizismus, dass du für das, was du tust, einfach auch volle Verantwortung trägst.
Ja, genau. Ja. In dem Raum zwischen Reiz und Reaktion, da kann Freiheit gewonnen werden.
Liegt der Raum, den du betreten willst, genau da. Rumi und dann von Viktor Frankl mit aufgegriffen. Das ist richtig.
Ja. Ja. Warum ist das eine Stärke von dir gewesen? Welche Stärken stärkst du bei dir?
Das heißt, das muss man jetzt unterscheiden, was man unter Stärken versteht, in welchem Kontext. Ich bin per se ein sehr neugieriger Mensch, der Langeweile fürchtet. Ja, und das führt dazu, dass ich mein Leben in einem Selbstentwicklungsmodus verbringe. Ich versuche, mit vielen Dingen, die ich tue, einfach mein Potenzial zu entfalten. Das ist mir ganz wichtig. Und ob das eine Stärke ist, weiß ich nicht, weil ich auch nicht zur Ruhe komme, weil alles hat zwei Seiten, jede Medaille, einige haben drei. Aber für mich ist es wichtig, dieses Potenzial zu entfalten und dabei Freude zu verspüren und meine Umwelt durch diese Potenzialentfaltung zu verbessern. Das ist auch mein Sinn des Lebens quasi. Und das entspricht halt Stoizismus im besten Case. Ja. Ansonsten von Stärken her, ich bin ja relativ kreativ, ja, und versuche auch diese Kreativität auszuleben. Und ich mag Menschen, das heißt, kennst du Big Five? Also wenn du jetzt das, was Jordan Peterson so stark bekannt gemacht hat, Ocean-Modell oder Big Five, da kannst du dich relativ gut einsortieren, und das heißt, ich kann auch aus dieser Extrovertiertheit viel Energie ziehen.
Okay, das heißt, der Trait Extroversion ist bei dir sehr stark ausgeprägt.
Ja, genau. Ja. Okay. Genau. Und Conscientiousness, quasi die Gewissenhaftigkeit. Ich bin auch sehr diszipliniert. Das hilft. Und wenn man bedenkt, dass das genetisch prädisponiert ist, so 50%, dann weißt du, dass es auch im Lotterie des Lebens ich vielleicht ein paar Geschenke bekommen habe.
Ja. Ja, die Stärke oder die Ausprägung teilen wir. Ich bin auch, mein höchster Wert ist Conscientiousness. Ich würde auch sagen, ich bin sehr diszipliniert und gewissenhaft.
Passt ja für die Berater, wenn man erfolgreich sein möchte. Das gilt eigentlich fast für jeden Beruf, aber bei den Beratern, wo man sehr viel extra Meile gehen muss, ist das vielleicht auch vom besonderen Vorteil.
Ja. Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich ganz, ganz allgemein und für dein Leben? Warum ist das überhaupt wichtig?
Das ist eine sehr gute Frage, warum das wichtig ist. Ich glaube, weil die Evolution uns dazu verdonnert hat, zu wachsen. Und wenn du nicht wächst, verwelkst du. Und deswegen ist das, glaube ich, mein innerer Antrieb, dieses Wachstum zu vollziehen und auch sich daran zu erfreuen. Und ich mag das einfach, ja. Das macht mir einfach Freude. Und ist die Frage, was macht ein gelingendes Leben aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja.
Für mich ist das Beziehungen, erfüllender Job. Ja, das ist ein Beitrag zu leisten. Das sind so Themen, die eine große Rolle spielen. Und die Selbstentwicklung ist ein Teil davon. Weil du natürlich dein Potenzial entfaltest und damit mehr Ressourcen anhäufst, um die Welt besser zu machen und auch ein gelingendes Leben zu gestalten.
Hm. Ja. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Die eine kommt von meinem Kollegen und der wollte wissen, was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten, das gerade in Usbekistan BWL studiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Da würde ich, ich könnte ihm drei Ratschläge geben, aber jedem einen Ratschlag. Konsistenz über Intensität. Das heißt, bleib dran und nicht in Sprints, sondern Marathons. Das ist das, was den Unterschied im Leben ausmacht, weil viele zünden ein Feuerwerk und danach verglüht das alles. Und das war mal schön, aber es hinterlässt keine Spuren. Wenn du aber dran bleibst, erreichst du viel mehr. Ja. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Ratschlag.
Und die weiteren, was gemeint ist, das sind drei Ratschläge?
Ich würde sagen, der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Hab keine Angst, Nein zu sagen, auch wenn dein Harmoniebedürfnis gestört wird. Ja, weil manchmal ist es besser, am Anfang Nein zu sagen, als irgendwann später nach einer Eskalation zu handeln. Deswegen, der kleine Schmerz steht am Anfang. Deswegen ist es besser, zum Zahnarzt sehr regelmäßig zu gehen, um vielleicht einen kleinen Schmerz zu erleben, als das zu vermeiden und irgendwann mit einer größeren Operation sich zu beschäftigen.
Ja. Da hilft die Disziplin tatsächlich. Also bei mir zumindest. Das ist meine Strategie bisher immer gewesen. Ich kann sowas ganz gut, weil ich mich dazu diszipliniere, diese Sachen einfach zu machen.
Genau, das ist zwei. Und vielleicht als dritten Ratschlag, fokussiere dich auf heute und nicht auf gestern oder auf morgen. Versuche, heute zu leben.
Was auch nicht immer ganz einfach ist, aber.
Das ist gar nicht einfach. Sonst würde ich das auch nicht empfehlen. Aber man weiß, dass wenn du dessen nicht bewusst bist, wird das gar nicht möglich sein. Und leider leben die meisten Menschen in der Reue der Vergangenheit oder in der Sorge der Zukunft. Und vergessen, in heute und in hier und jetzt zu leben.
Ja. Ja. Ja, auch da finde ich, kann ich nur immer wieder sagen, hilft mir und bin ich sehr dankbar dafür, auch diesen Podcast machen zu können, weil das ist immer wieder genau dieser Moment, mich mit Leuten zu unterhalten. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig, außer im Hier und Jetzt zu sein und die Gespräche zu führen. Das ist immer
sehr bereichernd. Ja, man ist wirklich sehr angespannt. Da muss man sehr konzentriert sein. Das merke ich auch an meinen Messgeräten, die mich permanent überwachen, wie gestresst man während so eines Gesprächs ist.
Ja. Okay, eine abschließende Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Was hättest du erwartet, was wir dich fragen oder was ich dich frage, aber habe ich dich gar nicht gefragt?
Du hast ziemlich viel gefragt und auch das, was ich erwartet habe. Also von der Seite hast du deinen Job super gemacht, David. Danke dir.
Alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke und wünsche dir und SMP alles Gute und ganz viel Erfolg auf eurem spannenden Weg.
Danke dir für die klugen Fragen. Hat mir Freude gemacht, David.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.